Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Wir nehmen auf.
Wir nehmen auf.
Shazeb, welcome.
Danke. Ja, heute mal ganz anders. Wir sitzen uns direkt gegenüber oder direkt nebeneinander in Starnberg.
Das tun wir bei mir im Keller und wir teilen uns auch ein Mikro. Insofern hoffen wir, dass der Julian das aufbereiten kann entsprechend. Und wir sehen uns aber dafür und das ist auch ein gutes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben das Ganze jetzt heute spontan gemacht. Eigentlich hatten wir vor, unsere Zeit der Familien zu widmen. Aber jetzt war doch ein Thema, über das wir so zweimal peripher gesprochen haben. Und dann dachte ich, wäre es vielleicht eine runde Geschichte, wenn wir das, was uns gerade privat interessiert, auch verknüpfen mit dem, was draußen in Deutschland in der Wirtschaft abgeht.
Ja, willst du uns einfach mal abholen? Was haben wir gemacht oder wo kommen wir her? Nachdem wir heute privat viel Sport gemacht haben, viel Zeit miteinander verbracht haben, sowohl beim Basketball als auch in Gesprächen, auch gestern schon, sind wir immer wieder auf ein paar Themen gekommen, die du angesprochen hattest. Welche sind das und welche wollen wir heute teilen?
Ich glaube, was uns beide ja immer wieder umtreibt, ist die Frage, wie kann man sich persönlich weiterentwickeln und zu einem human-centric Leader werden? Ich meine, das Thema wird ja nie alt und wir haben ja heute Morgen auch festgestellt, dass wir das seit bereits 3,5 Jahren aufnehmen. Und eigentlich ist das ein Thema. Und hättest du mir vor 3,5, 4 Jahren gesagt, dass wir immer noch neue Themen finden rund um Human-Centric Leadership, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber gerade jetzt in der Zeit, in der wir in Deutschland sind, nämlich vielleicht eine Art ja, Plateau oder vielleicht auch sogar Ende einer wahnsinnigen Wirtschaftsgeschichte, brauchen wir dieses human-centric Leadership mehr denn je. Und wir haben auf der anderen Seite, glaube ich, gestern Abend und auch heute sehr fasziniert darauf geguckt, was einer der besten Leader, den wir kennen, nämlich Phil Jackson, so wahnsinnig gut ausgemacht hat. Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, für die, die Phil Jackson nur vom Namen her kennen oder sogar gar nicht kennen, warum war das so ein besonders effektiver Leader?
Also Phil Jackson, wer ihn gar nicht kennt, Basketballcoach, ehrlicherweise auch Basketballspieler, aber nicht ganz so erfolgreich, wie er dann als Coach war und jemand, der zu den Chicago Bulls kam, als noch ein Michael Jordan ein Supertalent war, aber noch keine Meisterschaft gewonnen hatte. Und Phil Jackson ist ein eher introvertierter Typ auch, also nicht notwendigerweise der Stereotyp eines outgoing Leaders in der Basketballwelt oder in der Profisportwelt, hat es aber geschafft, ein System zu entwickeln, was Führung greifbar macht. Und mit diesem System sind dann die Chicago Bulls im Grunde die beste Mannschaft der Welt damals geworden, haben mehrere Meisterschaften hintereinander gewonnen. Wir kommen gleich nochmal drauf, was dieses System beinhaltet. Und das hat er nochmal wiederholt. Das ist, glaube ich, das Spannende, dass es nicht nur ein Effekt war, weil die halt Top-Spieler hatten. Ich meine, das gibt's auch. Ja, natürlich war Michael Jordan, ist der greatest of all times, aber er hat es dann nochmal wiederholt mit den LA Lakers. Sprich, er hat das gleiche oder fast das gleiche System erneut dort eingeführt und hat wieder eine Reihe von Meisterschaften gewonnen. Aber er hat nicht das System mag das gleiche sein. Er hat aber andere Mechanismen gewählt und trotzdem war er in einem System. Und letztendlich diese Mischung an eine Infrastruktur, die er gebaut hat, aber er war flexibel, um auf die Leute einzugehen. Das hat ihn so effektiv gemacht. Und wir kommen gleich auf ganz viele Beispiele, die vielleicht auch ein wenig überraschend sein mögen, aber vielleicht doch nicht so überraschend, wenn wir heute uns Leadership in der Corporate World anschauen. Also in kurz, Phil Jackson, jemand, der, ich glaube, 11 Meisterschaften insgesamt gewonnen hat, also einer der erfolgreichsten Basketball-Coaches insgesamt. Und zwar mit einer Art und Weise des Coachings, wie sie nicht standardtypisch war und auch ist noch wahrscheinlich. Das bezeichnet ihn aus und das ist natürlich für uns als Basketball-Sportbegeisterte eine Koryphäe an den Themen, der dieses verbindet. Und wir haben mal geschaut, wie übersetzen wir denn das eigentlich in die Businesswelt? Ja, weil es da doch viele Parallelen gibt, die immer mal wieder gezeigt und besprochen werden. Aber vielleicht haben wir heute ein bisschen anderen Spin dazu.
Also vielleicht nochmal, um die Glaubwürdigkeit dieses Beispiels zu unterstreichen. Es wäre schon ein ganz, ganz, ganz großer Zufall, wenn ein Mensch mit verschiedensten Durchmischungen von Spielern in zwei ganz unterschiedlichen Städten es per Zufall geschafft hätte, 11 Meisterschaften zu gewinnen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Also irgendwas hat der Mann definitiv gut und richtig gemacht. Und dann muss man auch sagen, ein Kobe Bryant, ein Michael Jordan, das sind ja absolute Alpha-Tiere. Und dass er die, ich sag mal, gebändigt hat oder geschafft hat, deren Energie, deren Potenzial zu kanalisieren, ohne die anderen Mitspieler kaputt zu machen, zu klein zu machen, das ist eine Meisterleistung. Und wenn ich jetzt nochmal überlege, der Schwenk nochmal zurück in unsere Lebensrealität nach Deutschland. Wir gucken ja auch zurück auf mindestens 50 Jahre erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte mit ungefähr 1400 Hidden Champions, also Unternehmen im Mittelstand, die weltweit in ihrer Nische führend sind, und natürlich einigen großen Unternehmen, die jeder kennt, ja, unter anderem Mercedes-Benz, Porsche, BMW, lass es Bayer sein, lass es BASF sein, Siemens sein. Diese Wahnsinnsunternehmen haben eine Erfolgsgeschichte hinter sich. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, die Sterne sind vielleicht nicht mehr so ideal gerade. Und da haben wir verschiedene Herausforderungen vor uns. Sei es jetzt die demografische Entwicklung in Deutschland mit vielen alten Menschen, die noch älter werden und auch in der Vielzahl groß sind. Und dann haben wir zeitgleich natürlich diese Geschichten mit den Tarifen und viele Länder gucken nur noch auf sich selbst. Ja, natürlich auch ein großer Shift der Nachfrage und auch des Wettbewerbs aus Asien. Und all diese Dinge bringen uns jetzt dazu, dass wir noch besser werden müssen in der Führung unserer Firmen. Und deswegen die Frage, also das fasse ich mal zusammen. Die Umgebung, in der wir sind, plus das, was wir lernen von den besten Leadern, unter anderem dieses Beispiel Phil Jackson. Was können wir mitnehmen daraus? Ja, das ist die Frage dieser Episode.
Das ist die Frage und wir haben eine ja vielleicht eher provokative Aussage, die wir wahrscheinlich als Titel auch nehmen werden. Willst du die mal gerade nochmal vorlesen? Weil das fand ich sehr, sehr spannend. Das zeichnet das aus, was gerade passiert und was vielleicht nicht so hilfreich ist.
Absolut. Also die eine Reaktion, die man immer wieder sieht in Firmen, ist ja, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn ein schlechtes Quartal da war, ein schlechter Monat. Was passiert dann in der Regel? Steigt da das Vertrauen oder steigt da eher so dieses Gefühl, ich muss mehr kontrollieren? Vielleicht mehr Transparenz und vielleicht mehr Angst? Warum dieser Titel, warum dieser Gedanke jetzt in dieser Episode? Weil eigentlich das Unintuitive das Richtige wäre, oder? Also willst du mal dazu was sagen? Also was hat denn Phil Jackson gemacht damals, wenn, ich sag mal, die Kacke am Dampfen war, wenn ein Problem da war? Hat er da dann angefangen, den Controlletti zu spielen oder was hat er da gemacht?
Thema Trust over Control ist es ja. Ne? Also unter diesen Drucksituationen, was machst du? Und das sehen wir ja jetzt eher andersrum. So kenne ich es auch. Wenn der Druck groß wird, dann steigt die Kontrolle. Und dann Phil Jackson hat es im Grunde andersrum gemacht. Ne? Und ich habe hier nochmal den Insight mit reingebracht. The tighter you grip under pressure, the faster the system collapses.
Wahnsinn.
Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Also je stärker du diesen Kontrollmechanismus versuchst einzubringen, umso schneller kollabiert das System eigentlich. Ja. Also die Kontrolle ist vielleicht da, aber sie hilft dir nicht, das Ziel zu erreichen. Und ein Phil Jackson hat ja ganz anders reagiert. Ja. Und da gibt es dieses berühmte Dennis Rodman-Beispiel zu sagen. Dennis Rodman war, wer den nicht kennen sollte, ein Haudegen, ja, ein Paradiesvogel so ein bisschen, aber auf dem Feld halt ein Rollenspieler und zwar genial. Ja. Also was Rebounds und Defense angeht, der hat die Leute halt zur Verzweiflung gebracht, weil er so unangenehm war. Und gegen den wollte ja keiner spielen. Der
absolut
war auch mies. Mieser Kerl eigentlich, ja. aber perfekt für diese Mannschaft. Und der brauchte halt Freiheitsgrade. Der konnte nur funktionieren, wenn er ab und zu seine Freiheit genossen hat, was entgegen dem Profisport ja Dasein normalerweise ist. Also auch mal die Fußballer mögen es kennen, Mario Basler, der auch mal eine Zigarette geraucht hat und mal ein Bierchen getrunken hat nach dem Spiel. Ja. Und dann hat er aber einen Eckstoß direkt verwandelt, einer der wenigen, der das öfter mal gemacht hat. Und so war Dennis Rodman, oder ist er wahrscheinlich immer noch, auch drauf. Und was hat Phil Jackson gemacht mit dem?
Also Phil Jackson hat statt die Kontrolle zu erhöhen oder den Druck zu erhöhen bei ihm, mit Vertrauen agiert und die Freiheit erhöht. Also da gibt's ja diesen Spruch von diesem, weiß nicht, Reifenmarke, ja, Power is nothing without control. Ich würde sagen, nach dem, was wir über Phil Jackson gelernt haben, müsste der Spruch sein, Power is nothing without trust.
Ja.
Also das Beispiel war ja, es war mitten in der Saison und der Rodman war ja einer, der hat bei jedem Spiel eine andere Haarfarbe gehabt, ne, hat da unzählige Piercings gehabt, Lippen und so weiter und der hat gemacht, worauf er Bock hatte. Ne? Und die normale Reaktion wäre, wenn es auch im Spiel nicht läuft oder mal die Saison schlecht läuft, würde ich wetten, würden die meisten Coaches oder die meisten Führungskräfte als Analogie im Unternehmen, wenn es mal nicht gut läuft, die Kontrolle erhöhen. Ja. Also zeig mir die Zahlen nicht jedes Quartal, sondern jeden Monat. Ja. Zeig sie mir vielleicht jede 2 Wochen und zeig mir, was du gemacht hast. Was hat er gemacht? Der Phil Jackson hat zu ihm gesagt, hey, du musst nach Vegas, dann geh nach Vegas. Und alle, ich weiß es noch, die Medien haben geschimpft auf den. Ja. Die haben gemeint, sag mal, spinnt er jetzt, er hat seine Leute nicht im Griff. Aber er hatte sie im Griff.
Ja, und er konnte sich das ja auch, was heißt erlauben? Er war ja in sich, also jetzt spreche ich von Phil Jackson, war ja in sich selbstsicher genug, um zu sagen, naja, ich gehe auf die einzelnen Spieler ein, ich bin individuell da unterwegs und trotzdem habe ich ein kollektives System, mit dem ich weiterhin spiele. Und dieses System beinhaltet sowohl auf dem Spielfeld die Themen, aber es beinhaltet auch die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Und ein System heißt ja eben nicht, ich mache es alles gleich. Muss es nicht heißen, sondern das System in dem Fall heißt auch, ich gehe auf die Spieler ein und gucke, was die brauchen. Ja, aber auf dem Spielfeld müssen die natürlich zusammen in irgendeiner Form funktionieren. Und das ist der zweite Punkt, den er ja mit reingebracht hat, die Triangle Offense in ein System gebracht, den Spielrhythmus in ein System gebracht, in dem eben es nicht nur von einem Superstar abhängig ist, ja, oder beziehungsweise du diesen Superstar in Szene setzen kannst, ohne dass du ihn auf den Präsentierteller bringst und alles sich nur noch um ihn dreht. Ja? Also du bringst quasi die Stärken hervor, die du brauchst, um dieses Team erfolgreich zu machen. Und das hat er off-court und on-court ja exzellent zusammengebracht. Und viele haben ihn dafür kritisiert. Ja? Viele haben ihn dafür auch kritisiert, zu sagen, warum meditierst du vor Spielen mit deinen Leuten? Bist du jetzt komplett irre? Ja? Also das sind ja auch so. Und er hat ja auch so ein paar indianische Bräuche damit reingebracht. Ja? Das sind ja Dinge, die hat auch ein Jürgen Klinsmann im Fußball übrigens mal versucht reinzubringen bei Bayern München. Er wurde genauso kritisiert dafür. Also hier ist es dann, hat es nicht funktioniert, weil das System, das da gebaut werden sollte, eben abgestoßen wurde irgendwo. Und bei Phil Jackson, der hatte natürlich ein Standing von der Art und Weise. Er hat auch die Freiheitsgrade von den Clubs bekommen, zu sagen, Phil, du machst das. Ja? Wir geben dir diesen Spielraum. Ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. Natürlich hat er durch den schnellen Gewinn von Meisterschaften dieses Vertrauen sehr schnell bekommen. Aber das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass du das erstmal diesen Vorschuss bekommst an Vertrauen, auch von deiner Methodik, die du vorgibst, wenn das so anders ist als der Rest der Liga in dem Fall.
Weißt du, für manche Ideen muss auch die Zeit reif sein. Ja. Wir haben ja in der Vorbereitung zu dieser Folge, haben wir das heute zusammen gemacht, vielleicht gehen wir das einfach mal Schritt für Schritt durch. Wir haben 4 Lessons learned, die unintuitiv sind eigentlich, ja. Weil ich meine, vieles ist ja mittlerweile auch bekannt, ja, dass man auch einzelne Mitarbeiter nicht unter Druck setzt, hat ja, glaube ich, hoffentlich jeder verstanden mittlerweile. Aber die Sachen, die man von Phil Jackson lernen kann, ist Nummer 1. Das ist ja auch der Titel dieser Episode. Also lieber Vertrauen statt Kontrolle, speziell dann, wenn der Druck hoch ist. Ja. Und was er genau gemacht hat, ist, er hat nicht gesagt, ich werde jetzt Anarchie walten lassen oder Chaos, sondern er hat in das System vertraut. Man wäre ja blöd, wenn man denken würde, dass Michael Jordan auch mit einem anderen Coach auch 6 Meisterschaften gewonnen hätte. Es war ein Zusammenspiel zwischen Jordan, Pippen, Rodman, Kukoc und vielleicht auch andere, Kerr. Und natürlich auch Phil Jackson. Und dieses System hat ihn erfolgreich gemacht und nicht nur er alleine.
Ja, das muss man ja auch mal betrachten, weil also vor einer Phil Jackson-Zeit gab es auch Michael Jordan.
Stimmt,
Er war schon 6 Jahre lang oder 5 Jahre lang in der Liga und hat natürlich Superstar-Ambitionen gehabt und hat die auch gezeigt und war auch da schon einer der dominierenden Spieler, aber er hat noch keinen Ring gewonnen. Er hat gegen die Detroit Pistons, die haben ihn außer Gefecht gesetzt, ja, weil die eine sehr harte Defense damals gespielt haben. Ich glaube, Rodman auch auf der anderen Seite. Und das hat eben auch nicht dazu geführt, dass ein Superstar, das wissen wir heute auch, ein Superstar macht die Mannschaft nicht aus. Erst dieses System und das ist die zweite Lesson, zu der wir dann gehen können, ja, diese geteilte Verantwortung, die dann auch entsteht. Ja, vorher Michael Jordan auf dem Feld und er versucht, Verantwortung zu übernehmen, was ja richtig ist, der Go-To-Guy. Aber wenn der Rest der Mannschaft immer nur sagt, naja, der Michael macht schon, dann hast du ein Klumpenrisiko eigentlich. Ne? Jetzt ist Michael Jordan natürlich immer ein schwieriges Beispiel, weil der einfach performt. Aber natürlich sind seine Würfe auch besser, wenn er ein bisschen frei steht, weil sie wissen, hey, der Kukoc trifft auch. Ja? Und der hat, oder Pippen, auch einer der most underrated Spieler, ja, der unterschätzten, die waren auch Superstar-Material. Ja? Aber erst nachdem sie in einem System eingebracht wurden, indem sie das auch zeigen können, indem eben nicht alles nur auf eine Person ausgerichtet ist.
Was hat denn Phil genau gemacht? Also er hat gesagt, auch wenn ich einen Superstar habe in meinem Team, möchte ich aus ihm keinen Helden machen,
ja,
sondern er performt in einem System und bringt auch das System zum Strahlen.
Ja.
Also kein Horten von einem Winner-Attitude oder Skills, sondern er hat sich einbringen müssen, ja, in diesem System. Und er hat ja auch gesagt, das ist kein Bring the ball to Mike,
ja,
sondern auch Mike war Teil eines Dreiecks und immer, ja, nur eine Ecke.
Ja.
Und wenn man sich die Spiele anschaut und analysiert, natürlich, ohne die anderen hätte auch Michael Jordan nicht, wie ich vorhin sagte, ja, diese Meisterschaften gewinnen können. Und wenn man sich The Last Dance anguckt, die Netflix-Serie, dann merkt man das auch, welche Rolle die anderen spielen.
Und weißt du, was ich ja spannend finde? Auch wenn das Teil der Philosophie ist, dass die Leute nicht als glorifizierte Helden dastehen, waren sie es dann doch.
Ja, aber weißt du, da kommt auch die Persönlichkeit off-court zur Geltung.
Ja, und meine Theorie ist ja sogar, dass weil du nicht mehr versucht hast, also in diesem System eine Person scheinen zu lassen, scheinen sie trotzdem, weil es natürlich, ja, grandiose Koryphäen auf dem Platz sind. Und du gibst ihnen, du nimmst dir quasi den Druck ein bisschen raus, weil du ihn verteilst. Aber das bringt die Leute nur noch mehr zum Blühen. Also wenn jemand so gut ist, dann werden die ja nicht schlechter aufgrund des Systems, wenn du es um sie herum baust. Ich meine, du kannst Systeme bauen, die Leute behindern. Aber wenn du ein System baust, das im Grunde dich entlastet auf der einen Seite, dann kommt das Scheinen von alleine. Auch das, ja, ist so Leadership Lesson. Hm. Das sehen wir auch. Also wenn du als Leader versuchst und selbstlos bist, und dein Team versuchst und in den Vordergrund stellst, dann scheinst du trotzdem, ja, auch wenn du gar nicht darauf Wert legst oder anlegst, wie Phil Jackson auch. Phil Jackson wollte nicht im Vordergrund stehen, das ist ein introvertierter Typ. Aber gerade deswegen stand er trotzdem, ja, wurde da und wird ja immer noch hier, wie wir es jetzt auch, eine Laudatio quasi halten hier, ja, auf ihn. Er hat sich darauf angelegt und das ist, glaube ich, ein Trick dabei.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Mir fällt noch was anderes auf. Ich lerne gerade, dass in einem System sich als wirklich toller Spieler einzubringen, hat noch einen weiteren Vorteil. Dass nämlich die Menschen um dich herum, die entwickeln sich auch weiter. Also so ein bisschen Multiplier-Effekt, ja. Also Leute, die besten Spieler oder auch die besten Mitarbeiter oder die besten Leader sind doch die, die nicht als Egoist irgendwo agieren, ja, und ihr Wissen, ihrem Skill horten, sondern die ihn öffnen und anderen zur Verfügung stellen,
ja,
wodurch dann andere auch wachsen und brillieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch, was du meinst. Also dann kommt dieses Lob oder dieses Schein doppelt zurück,
ja,
auf diese Leute.
Sollen wir zum dritten kontra-intuitiven Zug gehen, beziehungsweise ist der vielleicht gar nicht mehr so kontra?
Doch, der ist immer noch kontra-intuitiv.
Okay,
ja, in Deutschland auf jeden Fall.
Schieß mal los, was ist es?
Also hier steht, wir haben es ausgearbeitet, Ritual and Inner Work aren't Distractions, their Strategy. Also heute würde man denken, immer noch, ja, vor 20 Jahren wenn du jetzt zum Beispiel vor einem Meeting in deinem Büro sitzt und kurz die Augen zumachst und die Introspektive suchst, ja, dich sortierst, hätten, glaube ich, vor 20 Jahren Leute gesagt, was ein Weichei, was macht der da? Ja. Ist der da jetzt
esoterisch?
Ja. Genau, ja. Was ist das für ein Hokuspokus?
Ja.
Aber heute wissen wir, die Psychologie hat ja jetzt in den letzten 50 Jahren einen wahnsinnigen Auftrieb bekommen und ist eigentlich in jede Forschungsdomäne eingedrungen, genauso auch in Leadership, ja, oder im Business. Und heute würde man sagen, sich zu sammeln, zu reflektieren, verschiedene Dimensionen zu analysieren, sich selbst zu hinterfragen, sind Stärken und keine Schwächen.
Ja, und es ist ja auch, also psychologisch, also auch neurologisch, ist ja auch da, gibt's genügend Material, ich will jetzt nicht von Studien sprechen, aber dass du auch siehst, du kannst die Bereiche deines Gehirns besser nutzen, wenn du meditiert hast, ja, oder wenn du das auch stark übst. Mhm. Du kannst dich selber in Drucksituationen sehr viel stärker bemühen oder dein ganzes Gehirn anzapfen, wenn du vorher meditiert hast, ja, weil du einfach da einen ganz anderen Zugriff zu den Arealen hast. Das lässt sich ja durch verschiedene Tests dann auch rausfinden, wo du dann siehst auf den MRTs, wo dann das Gehirn auf einmal leuchtet, wo es aktiv ist im Vergleich zu dem, wenn du das nicht hast. Und das hängt auch mit diesen Ritualen zusammen. Und hier auch, das hat ein Phil Jackson eingeführt. Ja. Und auch, dass wir Rituale nicht nur haben, sondern auch nochmal schauen, was ist denn jedermanns, in dem Falle, innerer Kompass? Was ist der Purpose der Leute? Woran gehen sie denn? Ja? Wie ticken sie denn? Was motiviert sie denn eigentlich? Ja? Denn Dennis Rodman brauchte die Freiheitsgrade. Ein Michael Jordan braucht den Wettbewerb. Ja, er wollte immer besser sein als andere. Ein Kobe Bryant wollte nicht besser als andere sein. Er wollte der Beste sein, der er sein kann. Ja, und hat aber auch diesen Maßstab an andere gelegt, ja, um die dann auch besser zu machen. Vielleicht da kurz Anekdote, sagt dir Blackout was?
Nee.
Also für die, Kobe Bryant war ja ein Arbeitstier. Mhm. Die Arbeitsethik war ja
Mamba-Mentality.
Mamba-Mentality. Und dann hat er nach der Saison, auch wenn sie gewonnen oder verloren haben, war egal, hat er dann die Leute, seine Spieler eingeladen, also seine Mitspieler zur Blackout-Sessions. Was war Blackout-Sessions? Das war im Grunde 3 Trainings am Tag, wo du danach im Grunde in den Blackout, also du bist dann umgefallen. Ja, auch. Ja. Die haben so hart trainiert, obwohl es nach der Saison eigentlich ja Pause gibt. Ja. Hat er nicht gemacht. Der hat verschiedenen Saisons auch, die er verloren hat, hat er danach so hart gearbeitet, dass er im Grunde jeden zweiten Tag im Blackout war. Ja, einfach sich kaputt gemacht hat, weil er das als Herausforderung gesehen hat. Und da hat er andere auch mitgenommen, die dann irgendwann gesagt haben, hey Kobe, der hat sie nicht mehr alle, ja, aber hat ihm recht gegeben, ja, dass er sein Niveau, sein Spielniveau immer auf noch einmal ein höheres gebracht hat dabei. Also
Wahnsinn.
Auch das ist vielleicht ein Ritual, was man so nicht jedermanns Sache ist, aber für ihn war es das, was ihn weitergebracht hat.
Lass uns mal über das Thema Rituale vielleicht Persönliches teilen. Ich habe nämlich eine Sache, die ich mache, die teile ich immer gerne. Weiß keiner, ich habe das vor 15 Jahren von einem Coach geschenkt bekommen, dieses Ritual vor schwierigen Gesprächen oder vor Vorträgen zu machen. Und ich mache das seitdem und mir hilft das enorm. Also stell dir mal vor, du stehst hinterm Vorhang einer Bühne und du weißt, du gehst jetzt gleich raus und du bist nervös. Und das habe ich letztens auch bei Stephen Bartlett gehört. Du musst eigentlich das Rehearseln, das vorige Proben musst du eigentlich ein bisschen auf dem Laufrad oder sowas machen, damit du einen höheren Puls hast, weil das halt die
Realität widerspiegelt.
Exakt. Aber zum Thema Meditation oder Ritual vor so einem Auftritt auf einer Bühne ist, der hat mir damals gesagt, nimm eine deiner Hände hinter den Rücken. Und dann streift deine Hand an deinem Kleidungsstück ab. Also entweder am Sakko oder am Hemd. Also du streifst was ab. Und ich habe damals gedacht, was erzählt er da? Also der Mann hieß, der lebt leider nicht mehr, Hans Schirmer, mein damaliger Coach. Wahnsinnstyp. Elderly Statesman, sehr erfahren, toller Typ. Von ihm stammt der Satz, deine Vorstellung steuert dein Verhalten. Das kennen alle Leute, die mit mir arbeiten. Ich nerv die immer damit. Jedenfalls das Thema Ritual, da hat er immer gesagt, wenn du das tust, also du streifst quasi hinten an deinem Kleidungsstück, also streifst du deine Hand so ab, dann lässt du die negative Energie raus. Da habe ich mir gedacht, was ist das für ein Hokuspokus, ja? Irgendwann war ich dann aber so nervös, dass ich gesagt habe, ich probiere das. Ich weiß nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Und ich will damit nur sagen, ich glaube, es lohnt sich ein Blick in dieses Thema Rituale und Meditation. Ich will nicht sagen, dass alle Dinge für alle Menschen gleichermaßen funktionieren. Aber diese Art von Introspektive, die hilft, um sich selbst zu verstehen. Weil ich meine, wir machen sonst einfach irgendwas. Ich meine, heute in dem Basketball, in der Halle, wo wir waren, ich habe ja gedacht, ich kann keinen Dank mehr, ja? Und dann habe ich gemerkt, das geht ja doch. Ja?
Hey, also für alle, die es nicht hören, der Chassé kann noch danken.
Ich kann danken, genau, du ja auch. Und ich dachte zwischendurch, ich kann das gar nicht mehr. Und dann habe ich aber einen Blooper gemacht, also einen Dank, der nicht reinging. Und dann hast du nochmal zu mir gesagt, come on, you can do it. Also du hast mir gesagt, hast mich ja motiviert, so ein bisschen Pep-Talk. Und vielleicht hast du es gemerkt, ich habe dann, bevor ich nochmal angesetzt habe, mich nochmal gesammelt, ja, innerlich. Ja. Und das ist, was ich meine. Das ist ein Vorgang, in dem man sich sammelt. Und ich glaube, das muss jeder für sich rausfinden, wie schaffe ich das? Ja. Das ist so eine Fokussierung deiner Energie.
Also vielleicht auch hier unter den Fußballfans, Cristiano Ronaldo, wenn der einen Freistoß macht, hat er diesen komischen Gang nach hinten. Und dann stellt er sich auf und pustet durch. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Das ist sein Ritual, womit er sich komplett fokussiert. Ja, in dem Moment ist er im Tunnel und sieht nichts anderes, außer das Tor und wahrscheinlich genau den Zirkel, den er da anwenden muss. Aber das ist sein Ritual. Und das ist spannenderweise auch in den Lernpädagogikmodellen mittlerweile auch dabei. Meine Kinder machen das zum Beispiel auch, anders als nicht das, was Cristiano Ronaldo macht, aber auch da, dass du vor Tests oder während Tests und auch Hausaufgaben dir anschaust, was für ein Ritual kannst du machen, um dich wieder zu fokussieren. Ja, weil Kinder werden ja häufig abgelenkt und eigentlich ist, und dann haben wir das Video geschaut von Cristiano Ronaldo und gesagt, guck mal hier, der macht das. Ich suche mal für dich mal ein Ritual raus. Ja.
Ah, ja, spannend. Ist es, wo er dann breitbeinig steht?
Ja, genau. Da steht er dann so breitbeinig, hat die Hosenbeine so ein bisschen hochgezogen, dass du diese massiven Oberschenkel dann auch siehst.
Ja,
das macht er ein bisschen posermäßig, aber das ist für ihn mittlerweile, ich glaube, ihr merkt das gar nicht mehr, aber das ist seine Art und Weise, den Fokus zu schärfen und die Dinge reinzubolzen.
Ja. Ja. Counterintuitive Insight. Also zu diesem dritten Learning steht hier in unseren Notizen, winning is emotional architecture, not just physical execution. Und dann, the inner world shapes the outer result. Das ist ja ein bisschen das, was ich gesagt habe zum Herrn Schirmer.
Ja.
Und zwar deine Vorstellung davon, dass du den Ball in diesen Korb reinbringen wirst, ja, hat einen Einfluss darauf, was dein Körper macht,
ja,
oder?
Das stell dir den Sieg vor.
Ganz genau.
Das vor, ne?
Ganz genau.
Das, und ich bin ja auch leidenschaftlicher Basketballer und in dem Fall danken ist für mich immer noch so, wo ich als Kind von geträumt habe, ja, weil ich ja relativ klein war, bis ich 17 wurde. Dann bin ich hochgeschossen und das gibt mir ein Gefühl, das ich sonst nicht habe. Ja? Das ist echt extrem befriedigend in der Form.
Ja.
Insofern kann ich mir das immer vorstellen. Deswegen kann ich auch noch relativ leicht danken in dem Falle, weil ich immer weiß, das geht, das muss gehen, das wird gehen. Ja.
Also für alle Zuhörer, die ja wissen, dass der Andi ein introvertierter Mensch ist, auf dem Court ist er nicht introvertiert.
Nein, das stimmt. Gut, lass uns weiterkommen zum vierten Bereich oder Learning quasi, ja, von Phil Jackson in dem Falle. Willst du uns da nochmal reinführen, weil das finde ich ein ganz spannendes.
Das ist super spannend. Ich habe mal vor, ich glaube, 2-3 Jahren einen TED-Talk gehört, wo eine Psychiaterin erzählt hat, dass Stress, gut oder schlecht, einen Einfluss darauf hat, wie lang dein Leben ist. Das heißt also, wenn du denkst, oh Gott, mein Blutdruck steigt an, ich habe Stress und das ist schlimm, 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 dann ist es auch schlimm.
Ja.
Wenn du aber denkst, okay, ich habe jetzt Stress, ich merke, dass vielleicht mein Blutdruck hochgeht, aber das hilft mir beim Konzentrieren, das hilft mir beim Fokussieren. Also du lenkst diesen Stress in eine positive Spannung, dann wird diese Spannung auch positiv. Mhm. Und das ist eigentlich das Vierte. Diese Anspannung ist an sich kein Problem, wenn du sie nicht als Problem siehst, sondern sie ist eine Art Treibstoff, um deine Energie zu bündeln.
Das ist so die eine Perspektive. Und die andere, das haben wir früher schon mal in einer anderen Episode gebracht, The Five Dysfunctions of a Team von Lencioni. Das ist dieses Thema mit, es muss auch einen gesunden Konflikt geben. Wenn du ein Vertrauen hast, dann gibt es auch einen gesunden Konflikt. Und dann kannst du dich committen und das Team in eine Richtung steuern. Und im Grunde geht es darum auch, dass du Konflikte nicht einfach versuchst, aus dem Weg zu räumen. Ja, dass du nicht versuchst, Harmonie immer zu schaffen, auch wenn das ja gefühlt irgendwie richtig ist. Aber jetzt mal wieder auf den Sport zurück. Ob es jetzt Michael Jordan war, der die Leute also klein gemacht hat. Und da gibt es auch ein paar Aussagen, gerade in der Dokumentation, die du eben angesprochen hast. Auch ein Steve Kerr, der erfolgreiche Trainer, sagt jetzt im Nachgang, hey, das war kein Spaß mit Michael Jordan. Ja, das war echt, der hat dich immer wieder getestet und immer wieder geschaut, dass du auf dem höchsten Niveau bist. Und da hat dich auch getriezt, dahin zu kommen. Kobe Bryant auch. Kobe Bryant und Shaq war ja immer ein Konflikt, außerhalb und auch on the court. Und trotzdem haben die das geschafft, sich auf den Erfolg zu fokussieren, auf das Gemeinsame. Ja, und das war wieder das Systemische daran, zu sagen, wir blenden das nicht aus, wir kehren das nicht unter den Teppich, sondern wir nutzen das, um euch zu pushen in dem Falle. Ja, und das war beiden ja auch bewusst irgendwo.
Weißt du, die Analogie, die unseren Zuhörern vielleicht hilft, ist, du versuchst nicht aus einem Team, sagen wir mal, es sind 5 Leute, du versuchst nicht, die alle gleich zu machen.
Ja.
Du versuchst nicht, sie dahin zu bringen, dass sie das Gleiche tun. Nein.
Ja.
Sondern du gibst ihnen einen Rahmen. Dieser Rahmen, dieses System könnte auch sein, dass du sagst, hey, hier ist eine Leitplanke. Also du kannst nicht irgendwem auf die Fresse hauen. Ja, das ist nicht akzeptabel. Ja, aber einen gewissen Konflikt zulassen, um diese verschiedenen Typen zum Aufprall zu bringen, hilft ja vielleicht beiden. Also wenn du Shaq nimmst als Beispiel, eigentlich ein fauler Typ, ne, der aber körperlich massiv war, der natürlich auch trainiert hat, aber im Vergleich zu Kobe war der ja total das Faultier. Und der Kobe, der hat von Shaq sicherlich was gelernt und umgekehrt auch.
Ja.
Wenn du willst, dass auch Mitarbeiter von dir, die ganz unterschiedlich sind, beide in ihren eigenen Temperamenten funktionieren, musst du auch eine gewisse Reibung zulassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, hier das Learning.
Und da, das zeigt dann wieder den Leader, weil diese Reibung zulassen und aber auch steuern, also nicht unkontrolliert lassen in dem Fall. Ja, wir haben eben davon gesprochen, Kontrolle auch loslassen. Ja, aber es braucht auch ein System, in dem du es steuern kannst.
Mhm.
Das ist, glaube ich, dann die Fähigkeit, die es braucht, zu schauen, wo interveniere ich denn doch? Also bevor die dich prügeln, okay, muss ich vielleicht schauen, dass das nicht passiert. Und da sind wir vielleicht bei dem Gesamtheitlichen, dass es nicht darum geht, jetzt Menschen zu kontrollieren, sondern System zu schaffen, indem diese Unterart oder diese Unterschiedlichkeit der Leute genutzt wird im Maximalen. Ja? Und das nicht nur in dem Moment, wo es wichtig ist, sondern auch drumherum, ja? um sich diese Routine auch anzueignen.
Also vielleicht nochmal der Schwenk zurück in unsere Arbeitswelt heute nach Deutschland. Damit haben wir ja angefangen. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir das alles hören und wenn wir diese Lernnuggets von Phil Jackson hören? Ich glaube, die Pflicht einer guten Führungskraft ist heute, dass man einem Team vielleicht das Problem erklärt und vielleicht auch eine Lösung erklärt, wohin man will, und dann vielleicht auch sagt, wir haben einen gemeinsamen Zweck, einen gemeinsamen Purpose, wohin wir wollen. Und wenn jeder verstanden hat, was das Zielbild ist, dann kann auch jeder in diesem System des Zielbilds sich beitragen. Also jeder von den Bulls hat ja eine ganz andere Rolle gehabt. Ja. Das, was der Rodman gemacht hat, hätte der Jordan vielleicht gar nicht machen können. Was der Pippen gemacht hat, vielleicht auch nicht. Und so weiter und so weiter. Und genauso ist es auch in Firmen. Jeder hat andere Fähigkeiten. Ja. Jeder hat auch eine andere Geduld, ja, oder eine andere Sicht auf die Dinge. Und die Verantwortung einer guten Führungskraft ist, erstens zu erkennen, wohin geht die Reise. Zweitens, was sind die einzelnen Fähigkeiten der Leute in meinem Team, in meinem System? Und drittens, wie schaffe ich es, dass die Leute komplementär miteinander arbeiten?
Ja. Ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter, weil das ist der Anspruch an Führungskräfte, um das zu tun, der ist enorm hoch. Ja, also das muss man auch sagen. Das ist ja nicht ganz leicht, das, was du gerade beschreibst. Aber es hat relativ wenig mit der fachlichen Kompetenz zu tun.
Erstmal, ja. Ne?
Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, sei es in Deutschland oder in anderen Ländern, dass dieses System, was Führung bedeutet, sich von der Denkweise in Unternehmen auch ändern muss. Das hängt damit zusammen. Wir hatten es heute beim Frühstück. Ja, wer wird eigentlich Führungskraft? Ja, das haben wir immer. Wir haben ja ein paar Folgen dazu, Episoden dazu abgedreht. Ja. Das System für die einzelnen Führungskraft ändert sich, aber auch für ein Gesamtunternehmen, wie ich Führung etabliere, welchen Stellen werde ich dem Ganzen gebe, wie es auch als Schwerpunkt gesetzt wird. Ja. Und das wird ja auch vorgelegt. Das ist auch wieder ein Führungsthema auf einer organisationellen Breite. Ja. Weil auch wenn du einen Leader hast, der das alles macht, was du sagst, und dafür aber abgestraft wird, ja, weil eben dein Team erstmal so ein bisschen rogue wird, ja, weil du keine sichtbaren Artefakte hast wie einen Ring, den du gewinnst, also eine Meisterschaft, sondern deine Ergebnisse werden vielleicht langsam besser. Ja, aber vielleicht auch nicht im ersten Jahr, wo du sowas implementierst. Da brauchst du den Rückhalt eines Senior Leadership Teams, was daran glaubt, dass das wertvoll ist. Ja, das denke ich mir, ist das Umdenken. Wenn du Kontrolle loslässt, kann es erstmal dazu führen, dass es chaotisch wirkt.
Ja.
Und diesen Zwiespalt auszuhalten, zu sagen, naja, es ist eben nicht chaotisch, sondern es folgt einem System. Und dieses System lässt aber eine gewisse Freiheit zu. Diese Geduld, ich glaube, diesen inneren Konflikt, den haben wir im Großen und Ganzen noch nicht so, dass wir ihn erlauben. Ja, sondern wir versuchen, diesen Konflikt dann immer einzugehen mit, okay, wir schrauben das Ganze wieder zusammen. Ah, es geht nicht in die richtige Bahn.
Ja.
Freiheitsgrade, Chaos, war wieder Kontrolle. Ja, und das ist das Let Go.
Also ich habe eine Analogie vielleicht aus der Botanik. Ja, du kannst nicht erwarten, dass du eine Pflanze irgendwie umpflanzt, ja, oder dass du die anfängst irgendwie zu düngen und am nächsten Tag blüht die auf. Das dauert, ja. Und ich glaube, dass auch so ein Effekt ein Change für eine Firma ist. Also wenn ich jetzt sage, ich fange anders zu führen. Da passieren ja so Mikroschritte, die dann zum guten Ergebnis kommen. Und ich würde mit einem Beispiel vielleicht vorschlagen, zu enden. Ein Kollege aus meinem aktuellen Führungsteam hat wohl in der Vergangenheit, hat er mir auch selber gesagt, sehr viele Kontrollettis gehabt als Chefs oder Chefinnen. Und als wir dann aufeinander trafen, hat er mich dann irgendwann aufgesucht und meint so, hey, ich würde gerne das und das machen und so weiter. Dann habe ich gemeint, ja, okay, und warum würdest du das machen? Und dann hat er es mir halt erklärt. Und dann war er irgendwann fertig und dann hat er mich so angeschaut und habe ich gemeint, ja, dann mach's doch. Hat er gemeint, ja, wie einfach jetzt machen? Habe ich gesagt, ja, mach's doch einfach. Hat er gesagt, ja, ich dachte, du wirst mich jetzt nochmal hier oder du willst das machen. Habe ich gemeint, hey, guck mal, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann werde ich nicht gebraucht. Und das ist auch counterintuitive. Ja. Also warum sollte ich denn mich überflüssig machen? Aber verdammt nochmal, das ist genau das Kriterium, an dem ich selber messen kann, ob ich eine gute Arbeit mache.
Ja.
Wenn ich eine gute Führungskraft bin und ich mein Team weiterentwickelt habe, dann bin ich überflüssig.
Ja.
Das ist der Test.
Ich glaube, damit hast du einen schönen Schluss gebracht. Und für alle, denen das irgendwie bekannt vorkommt, ja, das hat ganz viel auch mit Entwicklung, innere Entwicklung und Modellen zu tun, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, sondern wir wollen es pragmatisch lassen dabei. Vielleicht können wir mit dem Satz hier enden, was Phil Jackson eigentlich gemacht hat, weil das ist ja ein kleiner Tribut an Phil Jackson hier. Und wir haben das mal aufgeschrieben, jetzt habe ich sie nur im Englischen, sollen wir es mal vorlesen, weil ich finde den Satz ganz schön eigentlich hier.
Ja, ich mache mal den ersten. Phil Jackson didn't just build teams.
He built meaning-making systems that allowed individuals to evolve and greatness to emerge.
Also, der Phil Jackson war jemand, der vertrauen konnte, der Individuen hat individuell sein lassen und der vertraut hat auf Systeme.
In diesem Sinne, José, ich danke dir. Schöne Folge.
Ich danke dir auch.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.